Ja, Gott sorgt in seiner Gnade dafür, dass wir das Heil, das er an seinem auserwählten Volk hat, dass wir das nicht verlieren. Dass sein Heilswirken nicht vergeblich ist. Gott sorgt in seiner Gnade dafür, dass er das angefangene Werk auch zu Ende bringt. Dass er seine Verheißungen alle erfüllt, die er gibt. Dass er keine leeren Worte hat. Dafür sorgt er in seiner souveränen Macht und Stärke. Und in dieser Stärke befähigt er auch uns als seine Kinder, dass wir den Weg, den er mit uns angefangen hat, auch tapfer bis zum Ende gehen können. Es ist seine Gnade, die uns erschienen ist, laut Titus 2, die heilbringend ist für alle Menschen. Diese Gnade, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also es ist ein Bund, in den Jesus Christus uns mit hineingenommen hat, der von einer inneren Erneuerung und von einer Unterweisung durch Gott selbst lebt. Gott appelliert nicht nur an uns, dass wir uns verändern sollen, dass wir treu bleiben sollen, dass wir glauben sollen, sondern Gott wirkt an uns durch seine Gnade. Er verändert uns tatsächlich. Er macht das in seiner Gnade, damit wir diesen Weg im Glauben und in seinem Bund gehen können. Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Und in dieser, lasst es mich mal Gnadenpädagogik nennen, in dieser Gnadenpädagogik hat Gott offensichtliche Maßnahmen für alle seine Kinder, die gleich sind. Und zusätzlich hat er Maßnahmen, die er bei jedem persönlich ganz individuell anwendet. Und seine allgemeinen Gnadenmittel sind die, die auch die Urgemeinde in Jerusalem wesentlich geprägt hatte. Aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Zum Zweiten in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind ganz besondere Mittel, mit denen Gott alle seine Kinder, die Teil seiner Gemeinde sind, führt und lenkt und leitet und sie einfach zum Festhalten an seinem Wort dadurch verändert. Wir hatten das letzte Mal, als wir einen Gemeindeabend hatten im März, haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Gnadenmittel des Wortes, also der erste von diesen vier. Heute geht es um das Gnadenmittel der Gemeinschaft und dann das nächste Mal werden wir uns beschäftigen mit dem Gnadenmittel des Gebets und danach dann mit dem Gnadenmittel des Abendmahls. Ja, lasst uns dazu lesen, Epheser Kapitel 4. Es geht um Vers 16, aber ich möchte, um den Kontext mitzunehmen, ab Vers 11 lesen. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Volk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Nochmal Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wachstum zu Christus hin benötigt liebevolle Gemeinschaft von Kindern Gottes untereinander. Hier in dem ganzen Kapitel in Epheser 4, da zeigt Paulus das Zusammenwirken des geistlichen Zustands der ganzen Gemeinde oder der Gemeinde als Ganzes und auch des einzelnen Gemeindeglieds. Und es wird in diesem ganzen Kapitel klar, dass ein isolierter Christ außerhalb des Leibes, außerhalb der Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, nicht dieselbe Chance hat, zu Christus hinzuwachsen. In dem Zusammenspiel mit anderen Kindern Gottes, in einer Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, da lässt Christus seinen Leib wachsen zu der Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und das ist ein ganz wichtiges Mittel, die Gemeinschaft, die Gott hier den Menschen gibt, die er auserwählt und berufen und erlöst hat, dass sie in dieser Gemeinschaft hinwachsen zu Christus. Einem isolierten Christ würden die liebevollen Handreichungen der anderen Glieder am Leib Christi fehlen. Also die Ermahnungen, die Korrekturen, die starken Schultern, die helfenden Hände, die betenden Hände. Aber diesem isolierten Christ würde auch das Anwenden und das Ausleben der Liebe Christi, die er bei Jesus gelernt hat, fehlen. Es würde ihm fehlen, dass er sich hingeben kann an Gottes größten Projekt seit der Erderschaffung, nämlich die Brautgemeinde seines Sohnes. Das ist das Projekt von Gottes Herrlichkeit. Ihr erinnert euch an die Predigtreihe, die wir seit einigen Monaten haben, der Aufstieg und Triumph des Königreichs Jesu Christi. Diese Predigtreihe zeigt genau das, dass Gott von Anfang an, seit der Schöpfung an, genau daran arbeitet, diesem Sohn, seinem Sohn Jesus Christus, eine große Herrlichkeit zu bereiten. Das, was Paulus ein Geheimnis nennt, das, was die Propheten versuchen zu beschreiben und es aber nicht ergreifen können, und Paulus aber lüftet und er sich als derjenige sieht, den Gott berufen hat, dieses Geheimnis zu lüften, nämlich Juden und Heiden zusammen als Brautgemeinde Jesu Christi. Christus in euch, sagt er an einer Stelle. Und ein Mensch, der Gott nachfolgt, der Christus nachfolgt, der ihn lieb hat, aber keine Gemeinschaft mit anderen Christen hat, sich nicht verbindlich einer Ortsgemeinde anschließt, ihm fehlt das, was Christus hier mit seiner Brautgemeinde oder für seine Brautgemeinde vorbereitet hat. Und wir können in Römer 12 nachschauen. Da sagt Paulus in Vers 4 bis Vers 6. Römer 12, Vers 4 bis 6. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben und so weiter und so fort. Also wir sind viele, aber zusammen ein Leib. Wir sind untereinander einzelne Glieder. Glieder, die zusammengehören. Und Paulus sagt das nochmal ein bisschen deutlicher in seinem Brief an die Korinther, 1. Korinther 12, ab Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir alle sind getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Für uns sind jetzt zwei Neugetaufte dabei. Ihr wurdet getauft auf euren Glauben hin. Euren Glauben auf Jesus Christus als euren persönlichen Heiland und Erretter, richtig? Aber diese Taufe ist gleichzeitig eine Taufe, die euch zeigt, euch daran erinnert, wo ihr in Realität hineingetauft worden seid. Nämlich in den Leib Jesu Christi seid ihr hineingekommen durch die Wiedergeburt. In Gottes Geist, zu einem Geist gedrängt. Und wir sind in einem Leib mit Christus. Oder in einem Leib, der Christus ist. Und Paulus zeigt hier deutlich auf, dass es Gottes unmissverständliche Absicht ist, dass Christen im Verbund, also in einer verbindlichen Gemeinschaft, als sein gemeinschaftlicher Leib zusammenwirken sollen. Das können wir in den Versen danach sehen, Vers 20, 1. Korinther 12 ab Vers 20. Da sagt Paulus, nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die unscheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Schaut mal hier in Vers 24 und 25. Da zeigt Paulus, dass der Leib absichtlich von Gott so kreiert wurde, dass er schwächere und stärkere Glieder hat. Ganz bewusst nicht nur starke Glieder, nicht nur schwache Glieder. Gott hat das so zusammengefügt, dass sein Leib, die Gemeinde, absichtlich aus verschiedenen starken Gliedern besteht, die einander oder gleichermaßen füreinander sorgen. Die starken Glieder brauchen die schwachen Glieder. Die schwachen Glieder brauchen die starken Glieder. Und es ist völlig egal, welche Aufgabe oder Funktion ein Glied am Körper hat. Es ist genauso auf die anderen Körperglieder angewiesen, wie jedes andere auch. Die Augen haben keine Chance, wenn der Rest vom Körper am Boden zerschunden liegt. Wenn das Herz aufhört zu schlagen. Was willst du da mit den Augen? Was willst du mit deinen starken, trainierten Beinen machen, wenn das Herz aufhört zu schlagen? Wenn die Augen nichts mehr sehen, die Hände nichts mehr ertasten? Und völlig egal, wie wir die einzelnen Glieder jetzt bewerten, stark, schwach, sehr wichtig, weniger wichtig, sie brauchen einander. Jeder von euch hat sich schon mal am Ohr gekritzt oder am Hals oder sonst irgendwo. Und das bedeutet, diese Körperstelle brauchte mal eben die Finger. Die Fingernägel meine ich. Die anscheinend nicht so wichtig sind. Und doch, in diesem Moment schon. Und so kann man das endlos weiter beschreiben. Und so funktioniert auch der Leib Christi. Gott hat das absichtlich so gemacht, dass wir, egal wie gut oder wie weniger gut, wie stark oder wie schwach, wir unterwegs sind, welche Gaben wir haben. Wir brauchen einander. Es muss eine Gemeinschaft sein von unterschiedlichen Gliedern. Das ist die pure Absicht Gottes für seine Gemeinde, für den Leib Christi. Und wir haben hier das an dem Bild des Leibes und an seinen Gliedern gesehen, dass es um einander Handreichung tun geht. Und einander Handreichung tun ist mehr als ein Handreichung empfangen oder Hilfeleistung empfangen. Stellt euch vor, ihr hättet ein Bein, von mir aus das rechte Bein, das hätte sich darauf eingestellt, nur Leistung vom Rest des Körpers zu empfangen. Wie würde man einen Menschen mit so einem Bein bezeichnen? Wie bitte? Ein Bein? Nee, es ist ja noch dran. Ein Krüppel, ja? Ein Invalide. Weil dieses Bein würde ja niemals stützen, es würde niemals gehen, es würde niemals irgendwie von Nutzen sein. Es würde immer nur empfangen. Streicheleinheiten von den Händen, Unterstützung vom anderen Bein, Blutversorgung vom Herz, Wasserabtransport von den Lymphen und so weiter und so fort. Das Bein würde einfach nur immer Dienstleistung beziehen, aber nichts geben. Das wäre ein Krüppel. Gemeinschaft im Leib Christi kann genauso wenig reiner Konsum sein. Es ist aber auch kein einseitiges, reines Geben, also ein ausschließlich Kreativsein und Produzieren von Annehmlichkeiten. Nein, es ist beides. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist ein Miteinander. Ein gegenseitig oder einander Handreichung tun. Beides solltest du im Blick behaben. Mir ist gestern so ein interessanter Vergleich gekommen mit einer Tankstelle, als wir Conny und ich über ein Thema sprachen. Wir alle brauchen Energie, wenn wir mit dem Auto fahren. So, und diese Energie muss irgendwie zugeführt werden. Sie muss irgendwie getankt werden. So, und das habe ich jetzt so, das ist mir so als Beispiel angekommen. Ja, viele kommen in die Gemeinde, damit sie tanken. Das ist der Ort, an dem sie zur Ruhe kommen. An dem sie einfach kommen und auftanken. Und dann sind sie voll getankt und dann gehen sie wieder fröhlich ihres Weges in die Woche hinein. Ist nichts Falsches dran, oder? Aber stellt euch vor, das bliebe einseitig beim Tanken. Stellt euch vor, diese Person würde niemals andere betanken. Immer nur selber tanken. Das wäre wie so ein krüppeliges Einbein, das niemals selber geht, sondern immer nur Streicheleinheiten vom Rest des Körpers kriegt. Einander Handreichung tun erfordert beide Seiten. Nehmen und geben, eine aktive Beteiligung von dir auf beiden Seiten. Ja, damit du bist aufgefordert, andere mit deinen liebevollen Gaben zu betanken. Und dafür musst du die Gemeinschaft suchen. Ohne Gemeinschaft funktioniert das nicht. Handreichung, einander Handreichung tun ohne Gemeinschaft ist, wie soll ich sagen, ein Fernservice. Ganz digital. Ich schicke dir mal irgendwie eine Datei, kannst mal drauf gucken, könnte gut sein. Ein Meme, kannst du drüber lachen. Irgendwas aus der Ferne. Nein, die Handreichung, die Gemeindeglieder am Leib Christi einander brauchen, funktioniert durch Verbindung. Und diese Verbindung geschieht durch Gemeinschaft. Aber auch wenn du dich an der Liebe deines Nächsten erfreuen möchtest und durch den Wandel deines Nächsten auferbaut werden möchtest, musst du auch da Gemeinschaft suchen. Also für beide Seiten der Handreichung tun, ist Gemeinschaft erforderlich. Es ist etwas, was Gott als Mittel seiner Gemeinde gegeben hat, damit sie miteinander auferbaut werden, zusammen als ein Leib. Und dieses Mittel heißt Gemeinschaft. Gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam Gottes Wort studieren, gemeinsam zu Gott beten, gemeinsam leiden, gemeinsam weinen, gemeinsam feiern, gemeinsam lachen, gemeinsam Hürden überwinden, gemeinsam vorankommen. Ja, so wie ein Körper, zum Beispiel bei einer Wanderung, als ganzer Körper, inklusive aller Glieder, den Weg beschreitet und das Ziel erreicht. Und deshalb gibt es das Gebot Jesu Christi zur liebevollen Gemeinschaft. Und das würde ich gerne mit euch lesen. Johannes 13, Abvers 34 und Vers 35 noch. Das Gebot Jesu Christi zur liebevollen Gemeinschaft. Ich denke, ihr kennt das auch, das ist das oberste Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander lieben sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist nicht für den luftleeren Raum gedacht. Die Liebe ist nicht dafür gedacht, ausschließlich zwischen mir und Jesus Christus zu existieren. Die Liebe, sagt Jesus, ist dafür gedacht, dass ihr sie untereinander habt, dass ihr sie aneinander ausübt, dass ihr in Interaktion tretet, dass ihr in Gemeinschaft miteinander Liebe übt. Die Gemeinschaft als Glieder der Ortsgemeinde ist ein absolut unabdingbares Mittel, wodurch Gott in seiner Gnade uns am Evangelium hält. Er hält uns damit am Bekenntnis der Hoffnung fest. Und das lesen wir in Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns, jetzt kommt wieder, untereinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Gemeinschaft in eigener Versammlung, Gemeinschaft in einer Ortsgemeinde ist etwas ganz Wichtiges, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe, zu guten Werken. Gemeinschaft in einer Ortsgemeinde ist wichtig, damit wir uns gegenseitig ermahnen, und das umso mehr, dass der Tag der Wiederkunft auf uns zukommt. Gemeinschaft in der eigenen Ortsgemeinde ist wichtig, um festzuhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Und schon die Christen im 17. Jahrhundert, die drückten das in ihrem ersten Londoner Glaubensbekenntnis so aus. Sie schrieben, Zitat: Jesus Christus hat hier auf Erden ein geistliches Reich, das ist seine Gemeinde, die er sich als besonderes Erbe erkauft und erlöst hat. Diese Gemeinde, wie sie für uns sichtbar ist, ist eine Gemeinschaft sichtbarer Heiliger, die durch das Wort und den Geist Gottes aus der Welt berufen und ausgesondert worden sind, um das Bekenntnis des Evangeliums sichtbar zu bekennen, in diesen Glauben getauft und mit dem Herrn verbunden zu sein und untereinander in gegenseitiger Übereinkunft in der praktischen Ausübung der von Christus, ihrem Haupt und König, gebotenen Ordnung. Der letzte Satz ist ein bisschen kompliziert, fast wie ein paulinisches Lutherdeutsch. Ich fasse das mal einfacher zusammen, den letzten Absatz, mit einfacheren Worten. Die Gläubigen sind verpflichtet, sich in örtlichen Gemeinden zu versammeln, um gemeinsam in der Lehre, im Gebet, im Brotbrechen und in der gegenseitigen Ermahnung zu verharren. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 42. Die verbindliche Gemeinschaft ist die praktische Erfüllung von Christi Gebot. Galater 6, Vers 1 und 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also Gemeinschaft ist nicht einfach nur ein Aufeinandertreffen, sich gegenseitig einen wunderschönen guten Morgen zu wünschen und dann wieder seines Weges zu gehen, sondern Gemeinschaft wie Gottes Wort es uns hier vermittelt, ist eine verbindliche Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der wir die Lasten des Nächsten tragen. Nicht angucken, nicht darüber diskutieren, tragen, praktisch. Praktische Begegnung, praktische Gemeinschaft. Also wir sehen hier, Gemeinschaft ist keine Einbahnstraße. Kennt ihr dieses Sprichwort, wer gibt, dem wird gegeben? Das kommt aus dem Gleichnis von Matthäus 25, wo es um die anvertrauten Talente geht. Der eine bekam 5 Talente und hat daraus noch weitere 5 Talente gemacht. Der nächste bekam 2, hat noch 2 hinzugewirkt. Der dritte bekam 1, aber er hat damit nicht gewuchert, er ist vergraben. Später wurde es ihm weggenommen und er selbst wurde in die Finsternis geworfen. Und abschließend sagt Jesus, Matthäus 25, 28 und 29, darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Also derjenige, der bereit war, seine Gabe einzusetzen, der wurde von seinem Herrn belohnt. Und ihm wurde sogar noch obendrauf gegeben. Das führt mich zu folgenden Fragen. Bist du bereit, in die Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern der Ortsgemeinde zu investieren? Es ist egal, wie viel Potenzial du hast. Es kommt darauf an, dass du es einsetzt. Vergrabe es nicht eigennützig. Bist du bereit, in die Verbindlichkeit deiner Gemeinschaftsgabe zu investieren? Zu investieren mit Treue, mit Verbundenheit, Zeit für die Vorbereitung der Gemeinschaft, das Einräumen einer hohen Priorität der Gemeinschaft mit den Geschwistern, Aufwand und Mühen fürs Umorganisieren deine eigenen Pläne und Aktivitäten zugunsten der Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern. Das ist eine Frage, die jeder selbst persönlich beantworten sollte. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 35, In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Also wenn du geben wirst, wird Gott dafür sorgen, dass du auch empfangen wirst. Ja, und dieses Geben-Nehmen-Prinzip, das erklärt Paulus am Beispiel der Spenden in 2. Korinther 9, Vers 5, da sagt er, darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Willst du empfangen? Dann gib. Willst du tanken? Dann betanke andere. Willst du liebevolle Hingabe genießen? Dann übe Selbstliebe. Willst du Freunde? Dann sei selbst ein Freund. Jesus sagt Matthäus 7, Vers 12, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wie geht das praktisch hier für uns, für dich und für mich in der Bibelgemeinde Gummersbach? Ich denke, das Erste ist, du musst nach diesen Gelegenheiten suchen, Gemeinschaft mit anderen Gemeindegliedern zu haben. Suchen, damit meine ich ganz bewusst nach Gelegenheiten suchen. Wir haben uns letztes Jahr mit einigen Brüdern zusammengesetzt und überlegt, welche Treffen und Gruppen und Veranstaltungen wir pflegen wollen oder sollten, damit eben genau diese Gemeinschaft gefördert werden könnte. Ich muss sagen, es gibt tatsächlich sehr viele Gelegenheiten und Möglichkeiten, wo du Gemeinschaft suchen und sie erweitern kannst, wo du in Gemeinschaft investieren kannst. Selbst beim Predigtgottesdienst in der Pause hast du die Gelegenheit oder danach oder im Gottesdienst selbst durch deine Gabe zu dienen. So wie heute Abend, der Gemeindeabend, ist auch eine wunderbare Gelegenheit. Wir hatten am Anfang des Jahres Gebetsabend oder eine Gebetswoche, Thementage oder Themenabende. Da haben wir regelmäßig Hausgruppen, Männer- oder Frauenfrühstück, Grillabende oder Grillnachmittage oder Frauenabende, Männerausflug, Frauenausflug, Freizeit, war noch nicht, steht an. Das Teilnehmen an der Jugendgruppe, an Jugendausflügen, Freizeiten, Besuchen der Teenie-Gruppe, des Glaubensaufbaukurses. Ja, oder du dienst in der Vorschülergruppe oder der Grundschülergruppe und gibst diese Gemeinschaft, spendest diese Gemeinschaft weiter an die Kinder. Oder demnächst haben wir einen Open-Air-Gottesdienst zu Pfingsten. Tauffest hatten wir gerade. Wird nicht mehr lange dauern, dann haben wir Erntedankfest. So Gott uns die Zeit verlängert. Und dann wird es auch noch eine Silvesterfeier geben und die anderen Feierlichkeiten. Gemeindeausflug, Gemeindefreizeit, Elterntreffen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde eine neue Gruppe gebildet, die von Frau zu Frau Gruppe, Seniorengruppe. Du hast so viele Möglichkeiten, Gemeinschaft zu suchen, zu finden und von da aus sie zu intensivieren. Und wie können wir praktisch dieses Gnadenmittel der Gemeinschaft anwenden? Das Einfachste ist, komme treu. Komme treu zu den Treffen, zu den Gruppen, zu den Veranstaltungen, um anderen mit deiner Anwesenheit und mit deiner Zeit zu dienen. Ich schätze jeden, der heute hierher gekommen ist, der sich alles freigeschaufelt hat, es ermöglicht hat, heute hier zu sein. Es ist ein Dienst. Und ich muss sagen, ich genieße ihn sehr. Ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber es ist eine Wertschätzung aneinander. Da zu sein, wenn andere sich Zeit nehmen. Für diejenigen, die Kinder haben, du kannst deinen Kindern Verbindlichkeit vorleben. Du kannst sie motivieren, sich ebenfalls in Gemeinschaft zu investieren. Du kannst kommen, nicht mit dem Ziel zu empfangen, sondern du kannst kommen mit dem Ziel, Liebe zu geben. Dann wirst du auch welche empfangen. Und wenn du mal nicht dabei sein kannst, dann lass die anderen nicht im Ungewissen, dass sie sich Sorgen über dich machen müssten. Ja, abseits von den Veranstaltungen und den Treffen und Gruppen, die wir hier von der Gemeinde aus ins Leben gerufen haben, ist doch Gemeinde nicht etwas, was an Veranstaltungen hängt, oder? Das ist doch nur die Spitze des Eisbergs von den ganzen 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Also wenn du Gemeinschaft mit den Heiligen pflegen möchtest, die Gott in deine Umgebung gegeben hast, wenn du verbindliche Gemeinschaft pflegen willst, dann überlege und bete dafür, wie du deinem Nächsten in dein persönliches Leben mit einbeziehen kannst. Lade jemanden ein zum Tee, Kaffee, okay, Kakao geht auch, zum Essen. Lass dir was einfallen. Manche lieben Kekse, manche Eis. Anderen ein deftiges Fleischgericht. Da kannst du auch grillen. Mach einen gemeinsamen Spaziergang, einen gemeinsamen Ausflug, Treff dich zum Gebet mit jemandem. Lege deine Anliegen lege deine Anliegen offen. Frage deinen Nächsten, wie die andere Person bestimmte Situationen oder Angelegenheiten in deinem Leben im Lichte Gottes bewerten würde. Redet darüber, wie wir als Christ leben können, wie wir Gott Ehre bereiten können in den verschiedensten Lebensbereichen, die wir haben. Das sind die unterschiedlichsten Bereiche, die wir haben. Sei es Schule. Wie gehe ich mit meinem Lehrer um, der so komisch ist? Wie gehe ich mit meinem Chef um, mit meinem Mitarbeiter, Kollegen? Wie kriege ich das Problem in der Kindererziehung hin? Wie kriege ich meine finanziellen Sorgen bewältigt? Wie gehe ich aktuell um mit der politischen Situation? Wie gehe ich damit um im Lichte Gottes? Praktisch miteinander Gemeinschaft haben und sich zu stärken, das ist das Ziel von Gott für seine Gemeinde. Ganz konkret, schreibe deine Anliegen in die Gebetsliste, die wir in der BGG Connect Plus App haben, dass alle mitbeten können. Wenn du Glaubenskämpfe hast, geh auf jemanden persönlich zu, bete mit jemandem zusammen, um zusammen im Gebet dafür zu kämpfen. Überlege und bete dafür, wie du auch dem Nächsten in seinem persönlichen Leben Handreichung mit deiner Gabe tun kannst. Lade dich selbst bei deinen Glaubensgeschwistern ein. Geht auch? Und wir werden das alle lieben. Wir müssen es noch einmal starten. Frag, ob du bei irgendeiner Aktivität, bei irgendeiner Arbeit helfen kannst. Bete für deinen Glaubensbruder, für deine Glaubensschwester und vor allem mit ihr oder mit ihm. Wir haben Epheser 4, Vers 16 gelesen. Von Christus aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Zusammen vollbringt der ganze Leib also das Wachstum zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das passiert zusammen. Geschwister, Gott gibt uns dank seiner Gnade diese Gemeinschaft. Was meint ihr, wie uns das fehlen wird, wenn eine Situation kommen sollte, die uns auseinandersprengt und keine Gemeinschaft mehr möglich macht? Lasst es uns jetzt schätzen. Lasst uns dieses Gnadenmittel der Gemeinschaft jetzt ganz bewusst und aktiv anwenden. Es war der ganz große Wunsch, dass unsere Gemeinde als Identität hat, eine Gemeinde, die in Beziehung mit Christus und in Beziehung zueinander lebt, um aus dieser Beziehung heraus auch mit Menschen, die Gott nicht kennen, in Beziehung zu treten. Wenn wir nicht Beziehungen miteinander pflegen, wie wollen wir das Zeugnis des Leibes Christi in die Umwelt tragen? Wir brauchen eine Stärkung. Das ist wie bei einer Militäreinheit, die irgendwo eingesetzt werden soll zur Verteidigung. Und die einzelnen Soldaten werden rekrutiert und direkt an die Front gekarrt. Keiner hatte die Chance, sich mit seiner Einheit zu verbinden. Was wird das für eine Verteidigung geben? Jede Einheit, die eingesetzt wird irgendwo, die muss vorher zusammenwachsen. Und das ist auch beim Leib Jesu Christi so. Wir müssen zusammenwachsen. Wir müssen einander Handreichung tun, bewusst diese Gemeinschaft pflegen, ineinander investieren. Wenn wir das nicht tun, wird auch unser Zeugnis nach außen ein schwaches sein. Vielleicht sogar untergraben werden. Lasst uns wirklich da rein investieren. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns diese Gnade, dieses Gnadenmittel bewusst macht und uns wirklich den inneren Wunsch gibt, in jedem Einzelnen unserer Gemeindeglieder, von den Älteren bis zu den Jüngeren, auch schon in die Kinder, dass Gott das hineinlegt, dass wir diesen Wunsch, diese Sehnsucht haben, Gemeinschaft miteinander zu pflegen, um zusammen als Leib auferbaut zu werden, zu seiner selbst in Liebe. Das ist das Ziel der Gemeinde. Das soll unser Merkmal sein. Wenn die Menschen uns sehen, sollen diese Liebe sehen. Die gelebte Liebe, gelebt in Gemeinschaft.